Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Tag 1 der US Open ist in den Büchern. Die deutschen Spitzenspielerinnen Angelique Kerber, Alexander Zverev und Jan Dernat-Struff haben die zweite Runde erreicht. Sehr viele Gesetze sind weitergekommen. Es war ein Tag, so ein bisschen Business as usual. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von unserem Breakfast at Flushing hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, auch noch recht müde, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Guten Morgen, Andreas.
Wir müssen mit einer Geschichte anfangen, die ja vorgestern aufgekommen ist. Benoit Paire ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und er darf nicht antreten zu diesem Turnier, zu diesen US Open. Er wird jetzt von Marcel Granollers ersetzt. Das Problem ist, er ist nicht alleine gewesen in den letzten Tagen. Es waren diverse Spieler und Spielerinnen, die mit ihm Kontakt hatten und die dann weiterspielen dürfen, aber ein gewisses Protokoll zu absolvieren haben. Sie dürfen außerhalb des Spiels dürfen sie nichts machen. Sie dürfen ihr Zimmer nicht verlassen etc. Zum Beispiel Kristina Mladenovic hat das gestern gesagt nach ihrem Spiel gegen Hayley Baptiste. Und es sind mehrere Spieler jetzt dabei, die dieses Protokoll absolvieren müssen. Letzte Woche haben wir mit Hugo Peller und Hugo Delien und Guido Peller zwei Spieler gehabt, die disqualifiziert worden sind von diesem Turnier. Dieses Mal ist es so, dass die Spieler weiterspielen dürfen, aber unter härteren Vorkehrungen. Es wird hier mit zweierlei Maß gemessen. Ich habe die Angst ein bisschen.
Als eine schräge Geschichte und das Problem, wie häufig im Tennis, sie wird nicht gut kommuniziert. Wir haben jetzt, was ein bisschen nach außen dringt, eine Bubble in der Bubble, aber weder wurde es an uns direkt, also uns jetzt, sagen wir mal, die interessierte Öffentlichkeit, erklärt, was dort passiert, noch scheint es wirklich in Spieler- und Spielerinnenkreisen genau angekommen zu sein, was dort passiert ist. Und dann hörten wir ja von verschiedener Seite, dass die Infos zu dem ganzen Fall entweder nur aus der Presse entnommen werden konnten oder aber doch in WhatsApp-Gruppen oder aber vielleicht doch aus irgendeinem offiziellen Kanal, und jeder spekuliert so ein bisschen, wer in dieser Bubble, in der Bubble sitzt. Das haben wir dann ja auch über Alexander Zverev gestern mitbekommen, der meinte, gehört zu haben, dass Medvedev in dieser Bubble, in der Bubble sitzt. Das scheint aber nicht zu stimmen. So hat es jetzt wiederum der Coach von Medvedev bestätigt. Also es ist eine bisschen schräge Geschichte, wird mit zweierlei Maß gemessen. Es sieht so aus, es überrascht einen natürlich überhaupt nicht, dass jetzt beim Grand Slam Turnier nicht so hart zugegriffen wird wie in Cincinnati, also Cincinnati in Anführungszeichen. Aber ich denke, sagen wir so, es besteht unter Umständen die Gefahr, dass den US Open Veranstaltern das auf die Füße fällt. Wenn es ihnen richtig auf die Füße fällt, dann haben sie ein Problem. Sagen wir, es gibt jetzt einen zweiten oder dritten Fall aus dem Umkreis von Peer, und in deren Umkreis ist dann jeweils wieder 20 bis 30 Spieler oder Spielerinnen gewesen, dann haben wir wahrscheinlich wirklich ein Problem. Also eine Wette der US Open Betreiber, die nicht unbedingt aufgehen muss.
Wir haben dann auch noch die Geschichte gehört von Noah Rubin, der gesagt hat in seinem Podcast Behind the Racket, ja, wir haben hier doch gar keine Bubble. Gut, der hatte jetzt auch ein persönliches Interesse daran, eventuell noch reinzurutschen in dieses Turnier. Von daher muss man da dann auch so ein kleines bisschen dann abwägen, wie viel man davon an sich ranlässt, beziehungsweise wie viel man von diesen Aussagen zulässt. Auf jeden Fall haben wir im Moment eine Situation, wo wir mal wieder, was du gesagt hast, eine wirklich mangelhafte Kommunikation haben, und das muss einfach besser werden. Und Spieler und Spielerinnen haben dann immer gesagt, ja, wir werden zu spät informiert, wir müssen uns auf Twitter informieren, wenn Dinge passieren in der ATP und WTA, und das ist, glaube ich, nur ein weiteres Beispiel davon. Und das war kein guter Start in dieses Turnier, und es war eins der Gesprächsthemen gestern, weil ansonsten war es gestern so ein bisschen Slow News Day. Wir haben kaum große Überraschungen gehabt. Wir sprechen gleich bei den Herren über eine größere Überraschung. Aber wir haben ansonsten sehr viele gesetzte Spielerinnen und Spieler weiterkommen sehen. Und damit kommen wir dann auch zum sportlichen Teil. Und wir haben gestern den ersten Auftritt von Angelique Kerber seit ihrer Niederlage bei den Australian Open gegen Anastasia Pavlyuchenko gesehen. Damals im kalten Melbourne, ich glaube es waren 15, 16 Grad, verlor sie damals vor 80, 90 Zuschauern gegen Anastasia Pavlyuchenko, war im Achtelfinale und hat seitdem nicht mehr gespielt. Sie war verletzt. Sie hat einen neuen Coach, einen neuen alten Coach. Zum dritten Mal ist sie jetzt mit Torben Bales wieder zusammen, nachdem der sich von Donna Vekic getrennt hatte. Und sie scheint die Vorbereitung sehr, sehr gut genutzt zu haben, weil ihr erster Auftritt gestern war, das kann man, glaube ich, so sagen, sehr gut. Gegen Ayla Tomljanovic hat sie mit 6-4 und 6-4 gewonnen. Und Philipp, was ich sagen muss, Die in den Grundschlägen war fast alles da. Ich glaube, ihr kommt dieser schnelle Rekord sehr, sehr entgegen und den mag sie sehr gerne. Und insgesamt, glaube ich, hat sie nicht so richtig viel zu meckern gestern über dieses Match.
Außer sie möchte sich für den Aufschlag aufregen.
Ja.
Das kann natürlich sein. Also, ich glaube, wir können zusammenfassen, allererster Eindruck, sie sah sehr fit aus.
Ja.
Das ist ja immer positiv für Kerber. Vorhand war angriffsbereit. Das ist noch positiver für Kerber, denn das sind so ein bisschen die beiden Grundlagen für sie, um Grand Slam-Titel zu gewinnen. Nicht, dass das jetzt hier unbedingt das Ziel sein sollte oder das Ziel sein muss, aber das sind so ein bisschen die ersten Faktoren. Aber eben, das Surf war sehr wackelig. Jetzt muss man gucken, lag das einfach daran, dass ein bisschen Rost drin war in den ersten Minuten oder Stunden oder zieht sich das durch die US Open? Dann stolpert sie wahrscheinlich irgendwann drüber, aber ich denke, sie wird sehr zufrieden sein mit ihrer Form von der Grundlinie. Und da eben vor allem mit der Vorhand. Und das ist so ein entscheidender Faktor für sie. Und du hast es angesprochen, schneller Belag kommt ihr natürlich total entgegen. Da kann sie die Geschwindigkeit des Balles der Gegnerin nutzen, kann halt dann wirklich kontern. Und kontern auf einem schnellen Belag ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer als auf einem langsamen Belag, weil da ist die Chance hoch, dass jemand drankommt. Schneller Belag ist das so natürlich nicht der Fall. Also an sich sehr gute Voraussetzung hier für Kerber, wenn sie den Aufschlag in den Griff bekommt. Jetzt muss man natürlich immer schauen, okay, kriegt sie einen kompletten Kaltstart auch möglicherweise über 7 Matches hin oder kommt sie da irgendwann ins Stottern? Das können wir ja nicht absehen. Da ist sie auch noch nicht so häufig in der Situation wahrscheinlich gewesen, dass sie insgesamt 6 Monate pausiert hat.
Und wir haben ja auch schon drüber gesprochen in unserer Auslosungsvorschau. Sie hat eine schwierige Auslosung, darüber sprechen wir jetzt gleich noch. Aber Angelique Kerber hat so ein bisschen ihre Trademark-Defensive gestern durchgebracht. Sie hat viele Schläge dann wieder aus der Hocke gebracht, was sie ja so ein bisschen berühmt gemacht hat. Und ihre Defensive, sie hat Tomljanovic immer wieder gezwungen, den einen Extraschlag zu machen. Und Tomljanovic hat das häufig mit einem Fehler quittiert. Und Tomljanovic hat viele Fehler gemacht und sie hat zwischendurch Spiele einfach laufen lassen, aber trotzdem, das muss Kerber so erstmal durchziehen. Und das haben wir in den letzten anderthalb Jahren von Kerber auch nicht immer so häufig gesehen. Von daher, wie du gesagt hast, außer dem Aufschlag gibt es, glaube ich, relativ wenig zu meckern für Kerber, die hier mit 6-4 durchgegangen ist. Die Defensive, glaube ich, darüber wird sie dann auch in Zukunft ihre Spiele gewinnen wollen.
Ja, und Tomljanovic, wir sollten sie nicht unterschätzen. Ist jetzt natürlich nicht der riesigste Name der WTA, aber seit Jahren eine sehr solide Spielerin, die so ein bisschen im Ruf steht, wenn es wirklich drauf ankommt, an den Nerven zu scheitern. Aber das war jetzt ja hier natürlich noch gar nicht so ein Fall, wo sie überhaupt in die Situation kam. Aber technisch äußerst solide, eine gute Athletin. Und das ist eine Spielerin, mit der sich selber Kerber in der Vergangenheit ein bisschen schwer getan hat. Also das hier so souverän zu machen, da kann sie sich ein Sternchen auf jeden Fall ans Revers heften.
Das wird sie auch gemacht haben. Angelique Kerber steht in der zweiten Runde. Dort trifft sie jetzt auf Annalena Friedsam. Die hat gestern ein bemerkenswert gutes Match geliefert gegen Caroline Dolly Hyde, die ja einen guten Sommer hatte, die zum Beispiel bei World Team Tennis gespielt hat, die dann auch in Lexington ordentlich gespielt hat und die meiner Meinung nach gestern die Favoritin war. Aber Annalena Friedsam besiegt, wie die SZ es schrieb, ihren Grand-Slam-Fluch, hat zum ersten Mal die zweite Runde bei den US Open erreicht. 6-2. Das war ein richtig guter Auftritt von Friedsam.
Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie ihre Bilanz gegen Kerber ist, aber es ist natürlich an sich ein interessantes Match. Wäre vielleicht auch eins, von dem man vor Jahren erwarten hätte können, dass es häufiger dazu kommen würde, dass Friedsam vielleicht nicht unbedingt die Rivalin von Kerber wird, aber schon so eine der aufsteigenden jungen deutschen Spielerinnen, die immer mal wieder gegen Kerber spielen würde. Aber da waren natürlich dann auch all die Verletzungen im Weg bei Friedsam. Und trotzdem kann sie natürlich mit dem hier sehr zufrieden sein. Und einfach auch wegen all den Verletzungen ist sie jetzt ja keine, die häufig bei Grand Slam Turnieren nicht so häufig, wie es der Fall sein sollte, dass sie dort einfach Erfolge einfährt. Und für sie geht es ja auch immer noch darum, sich wieder in den Top 100 zu etablieren. Ich glaube, da sprachen wir am Anfang des Jahres drüber, dass sie für sich sowieso den Anspruch haben kann, eine Top 100 Spielerin zu sein, aber dafür dringend dann auch Punkte braucht. Jetzt haben wir dieses bisschen neue Ranking-System, was es etwas schwerer macht, nach oben zu steigen. Aber mit solchen Auftritten sollte das dann natürlich mittelfristig wieder gelingen.
2014 und 2018 standen die beiden sich gegenüber. 2-0 steht es für Kerber. 2018 bei der Australian Open gewann Kerber in 2 Sätzen. Das war damals die erste Runde. Und ja, Annalena Friedsam hat eine Bilanz von 13-19 jetzt bei Grand Slam Turnieren. Bei den US Open hatte sie halt bislang noch kein Match im Hauptfeld gewonnen. Jetzt steht sie in der zweiten Runde. Wir können über die zwei Tschechinnen sprechen, die das Draw in der oberen Hälfte einrahmen. Karolina Pliskova und Petra Kvitova haben gestern gespielt. Beide haben ihre Matches klar gewonnen. Pliskova mit 6:4, 6:0 gegen Angelina Kalinina und Petra Kvitova überraschend klar gegen Irina Kamelia Begu, 6:3, 6:2. Für Kvitova kamen gestern zwei Dinge zusammen. Schneller Platz, keine zu heißen Temperaturen. Sie wird sehr, sehr zufrieden sein. Einen deutlich härteren Auftritt hatte Naomi Osaka in der letzten Nacht. Die musste gegen Misaki Doi spielen. Misaki Doi, die immer mal wieder in der Lage ist, große Spielerinnen zu ärgern und wirklich starke Spielerinnen auch zu ärgern mit ihrem Spiel, mit ihrer kompromisslosen Offensive. Naomi Osaka gewann das Spiel mit 6:2, 5:7, 6:2. Vorher gab es die eine große Frage, wie geht es ihr am Oberschenkel? Sie hat gesagt, es geht ihr gut. Nach dem Match hat sie das gesagt, an Rennie Stubbs gerichtet, die das Interview geführt hat. Sie wird nochmal schauen, ob es jetzt heute bzw. nach dem Schlafen dann auch noch ordentlich ist, und sie hat dann auch gesagt, sie ist gestern mit einer Breonna Taylor Maske auf den Platz gekommen. Breonna Taylor, auch ein Opfer von Polizeigewalt, und sie hat gesagt, sie hat 7 Masken und sie hofft, bis zum Finale alle tragen zu können. Naomi Osaka in der zweiten Runde, eine harte Gegnerin, aber ein guter Auftakt von Naomi Osaka. Vor allen Dingen im dritten Satz hat sie mir sehr gut gefallen.
Ja, und wirklich harte Gegnerin, müssen wir unterstreichen. Misaki Doi ist eine der Spielerinnen, die schon anderen in Grand Slams in der ersten Runde Beinchen gestellt hat. Und vor allem eine, der Court hier entgegenkommt. Das sah man, denke ich, auch in dem Match. Sie ist ja nicht die allergrößte, oder zumindest körperlich nicht, aber sie kann den Ball halt ordentlich beschleunigen. Und sie hat den, finde ich, in dem Match teilweise sehr flach gemacht und hat Osaka damit ordentlich unter Druck gestellt. Und Osaka hat immer noch ein paar Probleme mit dem ersten Aufschlag. Wenn der so kommen würde, wie sie in Hochzeiten, dann wäre sie wahrscheinlich wirklich die allererste Favoritin auf den Titel. Und trotzdem wird sie sehr zufrieden sein. Im zweiten Satz ein bisschen komisch, da lag sie schon ziemlich klar hinten, ist dann nochmal zurückgekommen, hätte den eigentlich auch gewinnen können, wahrscheinlich gewinnen müssen. Das hat sie dann nochmal so ein bisschen sich durch die Finger rinnen lassen, aber dann im dritten, hast du gesagt, hat sie das Niveau nochmal angezogen. Jetzt trifft sie auf Camilla Giorgi in der nächsten Runde, die selbst einen 3-5 im dritten Satz noch gegen Vanna Edwang umgedreht hat, und da kann Osaka wahrscheinlich drauf setzen, dass sie mit ihrem unglaublich soliden Spiel dann Giorgi die Fehler machen lässt. Also, guter Auftakt für sie. Und ich denke, auch eine gute zweite Runde vor sich.
Naomi Osaka trifft jetzt auf Camilla Giorgi. Auf wen Naomi Osaka im Laufe des Turniers nicht mehr treffen kann, ist es Cory Gauff. Cory Gauff hat gestern ein wirklich bemerkenswertes Match gegen Anastasia Sevastova mit 3:6, 7:5 und 4:6 verloren. Cory Gauff lag schon mit Satz und Break zurück, um dann die letzten 4 Spiele des zweiten Satzes zu gewinnen und diesen Satz zu gewinnen mit 7:5. Dann war es ein ganz, ganz enger dritter Satz, und beim 5:4, da machte Cory Gauff 2-3 Fehler und Anastasia Sevastova konnte das durchziehen und diesen Satz mit 6:4 gewinnen. Für Cory Gauff war Sevastova sowieso kein gutes Los. Die an 31 gesetzte Sevastova hat zwar schlechte Monate hinter sich, dann auch als die Tour noch lief, aber trotzdem ist sie bei den US Open immer gefährlich und ist auf diesem Hartplatz immer gefährlich. Und Sevastova hat dieses Match gestern durchgezogen. Wir sollten den Stab über Cory Gauff natürlich nicht brechen. Sie ist 16 Jahre alt und sie wird noch sehr viele Gelegenheiten haben, hier gut zu spielen. Und sie hat das Ergebnis von letztem Jahr, was sie dann ja auch behalten kann, sodass sie in der Weltrangliste dann auch weich fällt.
Ja, und Sevastova ist hier Halbfinalistin aus dem letzten Jahr und eine, die auf schnellen Belegen gut zurechtkommt. Also das ist die Einordnung, die wir hier geben müssen. Und Sevastova ist als, denke ich, schon Favoritin in das Match bei der Geschichte oder ihrer Geschichte bei den US Open reingegangen. Und das Interessante ist jetzt ja auch einfach für Gauff, wie geht sie denn mit so einer Erstrundenniederlage um? Woraus sie sich oder womit sie sich ausgezeichnet hat in den letzten anderthalb Jahren, ist ja ihr kühler Kopf und ihre ja schon fast routinierte Herangehensweise an ihre Karriere. Und das ist jetzt ein kleiner Schlag für sie, aber eben auch eine Gelegenheit, A, als Spielerin zu wachsen und B, für sich zu schauen, wie kann sie mit so einer Niederlage umgehen. Von daher, ich sehe das fast als ein Positiv für sie. Und Sevastova, da bin ich gespannt drauf, ob sie in der Lage sein wird, Osaka vielleicht in der dritten Runde zu pushen. Jetzt muss sie erstmal durch die zweite durch. Kostyuk, die wird ihr den Ball ordentlich um die Ohren hauen, aber ich denke, da sollte Sevastova auch durchkommen.
Wir müssen gerade ein Wort über Daria Kasatkina verlieren, die vor 2 Jahren noch im Viertelfinale bei Wimbledon stand und seitdem irgendwie kein Bein mehr an die Erde bekommt. 1:6, 2:6. Es schmerzt ein wenig, Daria Kasatkina zu sehen, die so unglaublich viel Talent hat, aber im Moment ja keinen Ball trifft.
Ja, ich glaube, da war noch kaum ein Winner dabei. Ich habe jetzt nicht nochmal geguckt, aber zwischendrin war es 3, glaube ich, oder sowas. Also, Ja, war ja sogar noch im Viertelfinale der French Open in dem Jahr, wenn ich mich recht erinnere. Und galt als ziemlich sichere Kandidatin, um länger in den Top Ten zu verbleiben. Aber sie wirkt halt total, ja, total zahnlos, ein kleiner zahnloser Tiger. Und da scheint mir noch einiges an Arbeit zu sein, bevor sie wirklich auf die Höhen zurückkommen kann, auf denen sie sich einst bewegt hat.
Weitere Ergebnisse, die wir in der letzten Nacht gesehen haben. Jessica Pegula hat in einem Match von zwei Informspielerinnen gegen Marie Buskova, die letzte Woche Petra Kvitova in Cincinnati Schrägstrich New York besiegt hatte, mit 3 zu 6, 6 zu 2 und 7 zu 6 besiegt. Dajana Jastremska hatte große, große Mühe mit Astra Sharma, hat sie 7 zu 6 im dritten Satz im Tiebreak, im Schluss-Tiebreak besiegt, trifft jetzt auf Madison Brangle, die gegen Arina Rodionova gewonnen hat. Elena Rybakina an 11 hier gesetzt und vielleicht eine der Geheimfavoritinnen, gewinnt mit 6 zu 3, 6 zu 0 gegen Katarina Zawadzka, trifft jetzt auf Shelby Rogers, die mit 6 zu 2, 6 zu 2 gegen Irina Kromacheva erfolgreich war. Magda Linette in drei Sätzen weiter hat sich sehr schwer getan gegen Madison Inglis. Und auch Annette Kontaveit hat sich sehr schwer getan gegen Danielle Collins. 5-7, 6-2, 6-2. Wir haben in der Vorschau über Petra Martic gesprochen und ihre vielleicht riesige, riesige Chance, hier sehr weit zu kommen. Sie musste arg kämpfen gestern gegen Teresa Martinčová. 5-7, 6-2 und 6-4. Und so richtig sicher, ob sie sich mit diesen schnellen Plätzen wohlfühlt, sind wir uns beide noch nicht.
Nee, wahrscheinlich tut sie es nicht. Und trotzdem ist es halt die große Chance. Es ist bitter manchmal das Leben, aber auf der anderen Seite dann natürlich eine große Chance, denn Katarina Bondarenko in der zweiten Runde, danach Kristina Mladenovic, die ja nun wirklich heiß-kalt ganz schnell gehen kann, das ist eigentlich schon eine ziemlich große Chance für eine Petra Martic. Mal gucken, ob sie das Maximum draus machen kann. Sie wirkte schon seit dem Restart, fand ich, ja, nicht wirklich in Form, aber eigentlich ist es die Zeit, um ihre große, ja, oder um ihre sehr gute Position in der Weltrangliste, die natürlich dadurch nochmal verstärkt wird, dass hier einige Topspielerinnen fehlen, um das zu nutzen. Also gucken, ob ihr das gelingt, aber ja, es sind wahrscheinlich nicht die Bedingungen, von denen sie geträumt hat.
Kristina Mladenovic könnte in der dritten Runde warten, du hast es gesagt. 7-5-6-2 gegen Hayley Baptiste. Mladenovic hat hinterher dann gesagt, ja, ich bin im Moment oder mir ist es im Moment nicht erlaubt, ins Fitnessstudio zu gehen oder irgendwas zu machen. Ich muss auf dem Zimmer bleiben. Ich darf nur zum Training beziehungsweise zum Spiel auf dem Platz. Mladenovic in der zweiten Runde gegen Varvara Gracheva. Zwei Belarusinnen sind in die zweite Runde eingezogen. Alexandra Sasnovic musste arg, arg, arg graben, um Francesca Di Lorenzo zu besiegen. 2 zu 6, 7 zu 6, 6 zu 0. Im zweiten Satz musste sie schon einen Matchball abwehren. Und Vera Lapko hat gegen Viktoria Golubic auch mit einem ähnlichen Ergebnis gewonnen. 1 zu 6, 7 zu 6 und 6 zu 2. Und dann haben wir noch Jennifer Brady, die gegen Anna Blinkova mit 6 zu 3 und 6 zu 2 gewonnen hat. Sie trifft jetzt in einem wirklich interessanten Duell auf Cici Bellis. Catherine Bellis hat gegen Tamara Korpatsch in einem wahnwitzigen ersten Satz den ersten Satz Tiebreak mit 13 zu 15 verloren, um dann mit 6 zu 3 und 6 zu 2 zu gewinnen. Das war der erste Auftritt von Tamara Korpatsch in einem Grand Slam Hauptfeld. Jennifer Brady gegen Cici Bellis, das ist ein Match, was ich mir angucken werde. Und Brady könnte in der dritten Runde auf Pliskova treffen und Brady hat im Moment Selbstvertrauen bis unter die Decke.
Ja, sie ist sicherlich eine der drei, vier Top-Favoritinnen im oberen Viertel, um das Halbfinale zu erreichen. Bellis, die ist jetzt schon so ewig dabei und trotzdem nur Anfang 20, war so lange verletzt und war natürlich auch keine Überraschung, dass sie gegen Korpatsch gewonnen hat. Erstmal Chapeau, dass Korpatsch diesen ersten Satz ausgegraben hat. Da gingen ja wirklich die Satzbälle auch hin und her. Brady ist wahrscheinlich eine Nummer zu groß oder ist im Moment zu gut für Cici Bellis. Vielleicht sogar die Favoritin gegen wen auch immer oder wer auch immer aus diesem Match Pliskova gegen Garcia ganz oben rauskommt.
Einzige gesetzte Spielerin, die hier in der oberen Hälfte ausgeschieden ist, ist Rebecca Peterson. Die wäre in einem normalen US Open Turnier nicht gesetzt gewesen. Sie hat gegen Kirsten Flipkens mit 6 zu 7 und 4 zu 6 verloren. Danka Kovinic gewinnt gegen Lisette Cabrera in zwei Sätzen. Das waren die Damen. Heute geht es weiter. Unter anderem Laura Siegemund spielt morgen, aber heute. Aber auch Madison Keys unter anderem. Sophia Kanin wird heute ihren ersten Auftritt haben. Onsja Böhr wird ihren ersten Auftritt haben. Elise Mertens, Joe Konter, Karolina Muchova, Arina Sabalenka, Serena Williams, Sloane Stephens zum Beispiel, also Maria Sakkari. Einiges wird heute geboten bei den Damen und wir werden morgen sicherlich über die erste Runde von Serena Williams gegen Christy Ahnen sprechen. Gleich werden wir über die Herren sprechen. Alexander Zverev hatte eine fiese Auftaktaufgabe mit Kevin Anderson, aber er hat sich dieser entledigt. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip in Charge und Breakfast at Flushing auf meinsportpodcast.de. Als die Auslosung rauskam für die Herren, stand da bei Alexander Zverev, der an 5 gesetzt ist, der Name Kevin Anderson. Und das ist für eine erste Runde, das muss man so sagen, ein Horrorlos. Ja, Kevin Anderson war lange verletzt. Ja, Kevin Anderson ist noch nicht in der Form wieder, die ihn ins Wimbledon-Finale brachte. Aber Kevin Anderson ist ein Spieler, der immer, immer das Level so anheben kann, dass er ja in der Lage ist, alle Spieler zu schlagen, die sich ihm in den Weg stellen. Das Einzige, was Alexander Zverev zu dem Zeitpunkt Mut machte, die Bilanz. 4:0 stand sie vor diesem Duell. Sie steht nach diesem Duell 5:0, weil Alexander Zverev geduldig geblieben ist in sehr vielen Situationen. 7:6, 5:7, 6:3, 7:5. Philipp, nach den ersten 2 Aufschlagspielen hatte Zverev 3 Doppelfehler und ich dachte, boy, boy, here we go. Das wird wieder ein langer Abend, aber er konnte den Aufschlag konsolidieren. 18 Asse, 6 Doppelfehler am Ende für Alexander Zverev und meiner Meinung nach eine sehr solide Leistung von ihm. Wie hast du das gesehen?
Ja, und wahrscheinlich war der Aufschlag am Ende auch der wichtigste Schlag für ihn. Denn Zverev hatte schon 2-3 Situationen im Match, wo er ein bisschen gewackelt hat. Nachdem er den zweiten verloren hat, hätte er am Anfang des dritten auch schnell einen Break kassieren können. Vierter hätte ihm das Match sicherlich sowieso nochmal aus der Hand oder durch die Finger rutschen können. Aber immer war der Aufschlag da. Und es war jetzt keine absolut überragende Aufschlagsleistung, wie wir sie teilweise bei den Australian Open gesehen haben. Aber sie hat eine Grundlage dafür gegeben, dass er das Match dann doch im Endeffekt kontrollieren konnte. Und Anderson, gegen den hat er eine gute Bilanz und man konnte, denke ich, in dem Match sehen, warum, weil er ja Anderson Plus ist, zumindest in der Theorie. Aber ich denke, hier war wirklich der Aufschlag am Ende wieder entscheidend, dass er das geschafft hat. Und wenn er hier weit kommen will, ist keine Frage, dann wird er sehr gute Aufschlagstage gerade zum Ende hin brauchen.
Ein Schlag, der mir gestern sehr gut gefallen hat bei Zverev, der immer so ein bisschen der Wackelschlag auch ist, natürlich neben dem Aufschlag, ist die Vorhand. Und mit der Vorhand, auf die er gestern quasi nur angespielt worden ist von Kevin Anderson, weil der auch weiß, dass Zverevs Rückhand zu den Besten der Welt gehört, die hat gestern solide abgeliefert. Und ich glaube, das wird ihm Selbstvertrauen geben können, weil Zverev ist auf seinen Aufschlag natürlich angewiesen, aber er braucht diese Grundschläge. Wenn er weit hinter der Grundlinie steht, braucht er diese Grundlinienschläge, die weit ins Feld oder tief ins Feld des Gegners gehen und mit denen er dann Punkte vorbereiten kann. Die Vorhand hat mir gestern exzellent gefallen.
Ja, ich bin sehr gespannt wirklich auf das nächste Match von Zverev. Könnte unter Umständen größere Herausforderung noch werden. Da trifft auch Brandon Nakashima, einen jungen US-Amerikaner, der wirklich jung ist, gerade mal 19, eben, wenn ich richtig liege, nicht aufs College gegangen ist. Und der kann ein gutes Tempo von der Grundlinie gehen. Und ich denke, das wäre einer gewesen, wenn wir keinen Corona-Stop gehabt hätten, der jetzt vielleicht schon in den Top 80 wäre und der ein höheres Niveau noch hat. Und da bin ich einfach gespannt, wie der in der Lage sein wird, Zverev von der Grundlinie zu fordern und wie Zverev damit auch umgeht. Also ich glaube, das wird uns so ein bisschen auch Zeichen geben für die nächsten Runden.
Brandon Nakashima im Moment auf Platz 223 in der Weltrangliste, aber er ist talentiert, er war hier mit Wildcard reingekommen und er hat den Altmeister Paolo Lorenzi mit 6:3, 6:2, 7:6 besiegt. Lorenzi konnte das so ein bisschen auf sein Level bringen im dritten Satz, als er mal wieder so einen 75-Minuten-Satz hatte, aber am Ende steht dieser Dreisatz-Sieg für Brandon Nakashima. Er ist der nächste Gegner von Alexander Zverev. Der Drittrundengegner könnte Jack Sock sein, der hat gestern ein wunderbar unterhaltsames Duell gegen Pablo Cuevas in 5 Sätzen gewonnen. Pablo Cuevas, der immer mal wieder mit Hotshots für Begeisterung sorgt, hat auch gestern wieder für den besten Punkt des Tages gesorgt. Aber Jack Sock hat dieses Match mit 7:6 im 5. Satz gewonnen. Er hat World Team Tennis in diesem Jahr schon gespielt. Er hat am Anfang des Jahres das Challenger in Indian Wells, hat das Finale erreicht. Also er war wieder so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast. Aber das hatte ich ihm nicht zugetraut. Und das war gestern ein sehr guter Sieg für Jack Sock, der sich auch unglaublich gefreut hat darüber.
Da sprechen wir auch über das Offensichtliche. Er war fit. Ja. Er hatte keinen Bierbauch. Er sah dadurch einfach auch aus, als wenn er das Match ernst nehmen würde. Und ich meine, er war vor 3 Jahren, ja, müssen 3 Jahren gewesen sein, noch auf dem Niveau von Alexander Zverev. Die beiden sind sich beim Jahresendturnier begegnet. Natürlich hat Sock nicht ganz das Talent von Zverev, aber er könnte schon den Anspruch haben, etwas näher an Zverev wieder in der Weltrangliste dran zu sein. Und das war wirklich eine unterhaltsame Sache. Jetzt natürlich die Frage, kommt er mit Mannarino klar, der hier schon so ein bisschen, würde ich sagen, Court-Vorteil hat, weil Mannarino diese flachen Courts mit seinem fast eigenartigen Spiel natürlich wirklich entgegenkommt. Da bin ich gespannt, wie Sock damit umgehen kann, aber mit diesen Rhythmuswechseln und den ganzen Winkeln umgehen kann. Aber wenn ja, dann könnte man eine unterhaltsame Partie gegen Zverev in der dritten Runde bekommen.
Adrien Mannarino gestern gegen Lorenzo Sonego gewonnen in 4 Sätzen, 6-1, 6-4, 2-6 und 6-3. Hubert Hurkacz hat gestern gegen Peter Gojovcic ganz klar in 3 Sätzen gewonnen, 6-3, 6-4, 6-4. Sollen wir über das leichte Anschwitzen von Novak Djokovic Worte verlieren? 6-1, 6-4, 6-1 gegen Damir Djumhur?
Ja, 1 von 7 sind geschafft.
Ja. Er trifft jetzt auf Kyle Edmund. Von der Partie verspreche ich mir sogar ein bisschen was. Kyle Edmund hat gegen Alexander Bublik mit 2-6, 7-5, 7-5, 6-0 gewonnen. Hat sich im ersten Satz ein bisschen aus dem Rhythmus bringen lassen. Alexander Bublik macht ja wirklich allerlei Schabernack auf dem Platz. Und Edmund brauchte ein bisschen, um reinzukommen. Im vierten Satz hat er ihn dann ganz sicher, wie gesagt, so ein bisschen was verspreche ich mir von dem Match.
Ja, Kyle Edmund hatte ja mal eine sehr gute Wimbledon-Partie gegen Djokovic, hat dann im Anschluss dazu geführt, dass Edmunds Karriere erstmal ein bisschen in Stolpern geraten ist, müsste vor 2 Jahren gewesen sein, aber da war Edmund recht nah dran an Djokovic, wie nah er diesmal rankommt, mal schauen, aber er ist sicherlich einer der Kandidaten, um Djokovic einen Satz hier abzunehmen.
Und das wäre ja schon berichtenswert. Kyle Edmund gegen Novak Djokovic in der zweiten Runde. Jan-Lennard Struff hat gestern 1-4 im dritten Satz gegen Pedro Martinez zurückgelegen. Aber wie es Struffs Sache so ist, er kann es souverän durchziehen. 6-0, 7-5, 6-4. Trifft jetzt auf Michael Moe, der hat gegen João Sousa, gegen einen schwachen João Sousa in 4 Sätzen gewonnen. Struff mit einer sehr guten Auftaktpartie.
Ja, und hat natürlich jetzt auch schon eine zweite Runde, die er gewinnen sollte. Mo, eines dieser vielen amerikanischen Talente, was über die Jahre durchgekommen ist, aber nie so richtig den Durchbruch geschafft hat. Ein solider Spieler, aber ich denke, den sollte Struff mit einem ähnlichen Ergebnis sich vom Leib halten können. Ja, und dann bekommt er nochmal eine Chance gegen Djokovic, also höchstwahrscheinlich.
Höchstwahrscheinlich, ja. Struff gegen Djokovic könnte in der dritten Runde aufeinandertreffen. Pablo Carreño Busta hat gegen Yasutaka Uchiyama gewonnen. In 5 Sätzen musste er sich arg strecken. 2 Spieler, die ausgeschieden sind. Einer der längsten und einer der kürzesten dieses Turniers. John Isner. In 5 Sätzen ist er gegen Steve Johnson ausgeschieden. 6-7, 6-3, 6-7, 6-3 und 7-6 steht es am Ende für Steve Johnson. Der, und das ist vielleicht das Spannende an diesem Match, der kein Mal seinen Aufschlag verloren hat. Steve Johnson gegen Isner war sowieso ein Duell, wo wir vorher so einen ganz kleinen Haken dran gemacht haben, aber Steve Johnson war so außer Form in den letzten 1,5 Jahren. Und das empfinde ich schon als überraschend. Aber John Isner und die US Open, das ist nicht so richtig, das passt nicht so richtig zusammen.
Ja, und ich weiß nicht, ob es jetzt die 5. oder 6. Niederlage in Folge gegen Steve Johnson war. Also es gab hier schon einen Präzedenzfall. Es war irgendwie natürlich wieder ein kurioses Match. Isner schlägt 52 Asse, kommt aber wirklich nicht so richtig nah dran, Johnson den Aufschlag wegzunehmen und verliert dann am Ende in einem Tiebreak. Ja, irgendwie keine Überraschung und dann doch eine Überraschung. Und ich glaube, insgesamt müssen wir doch mittlerweile festhalten, dass Isner von der Grundlinie wirklich nicht mal ist, was er mal war. Und er war natürlich nie was Großes.
5-mal hat Steve Johnson jetzt hintereinander gewonnen gegen John Isner. Die letzten beiden Male im dritten Satz-Tiebreak, sogar 2-mal vorher noch jeweils im Tiebreak des dritten Satzes. Also nervenstärker ist Steve Johnson, das können wir, glaube ich, ohne große Übertreibung dann sagen. Steve Johnson ist weiter und Cameron Norrie ist weiter. Und das hat mich gestern gewundert. Das war für mich eine wirkliche Überraschung. Cameron Norrie hat die ersten beiden Sätze gegen Diego Schwartzmann verloren. Lag dann im dritten Satz auch mit Break zurück. Alles sah, ich habe sogar den Stream schon ausgemacht von Schwartzmann gegen Norrie, weil ich wusste, das wird gut werden für Diego Schwartzmann. Und dann brach Diego Schwartzmann ein. 6-2, 6-1 gehen die nächsten beiden Sätze an Norrie. Im 5. Satz hatte Schwartzmann Probleme mit dem Handgelenk, hatte dann auch Krämpfe und Norrie gewinnt den Satz 7-5. Das ist ein Ergebnis, mit dem ich nach den ersten 2 Sätzen niemals gerechnet hätte.
Ja, und eben Schwartzmann mit Matchbällen im 5. Satz, aber eben auch mit Krämpfen. Sieht man bei ihm natürlich nicht so häufig, oder zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, es schon mal bei ihm gesehen zu haben in den letzten Jahren. Aber vielleicht hat er so ein bisschen darunter gelitten, dass er ja erst spät wieder so richtig ausreisen konnte aus Argentinien. Auch wenn ich es gesehen habe, später erst anfangen konnte zu trainieren. Das dürfen wir auch eben nicht vergessen, dass manche dieser Länder immer noch unter starken Reiserestriktionen sind. Und soweit ich es verstanden habe, war einer der Spieler, der davon betroffen war. Ist zumindest eine der Erklärungen, warum er dann ja so physisch eingebrochen ist. Etwas, was man bei ihm halt wirklich eher selten sieht.
Können wir gerade nochmal sagen, physisch eingebrochen. Apropos Landsmann von Diego Schwartzmann. Juan Martin del Potro ist mal wieder am Knie operiert worden. Dieses Mal in der Schweiz, wurde schon von Stan Wawrinka besucht. Man kann ihm nur immer aufs Neue wieder gute Besserung wünschen.
Ja, und in dem Fall wirklich auf Glück hoffen.
Ja, auf Glück hoffen. Ein weiterer Spieler, der ausgeschieden ist, ist Riley Opelka. Und da hatte ich eigentlich gedacht, er würde David Goffin vielleicht mehr Probleme bereiten. Aber David Goffin hat das in seiner, ja, vielleicht Asterix-Art gelöst. 7-6, 3-6, 6-1, 6-4. Er hat vor allen Dingen im dritten Satz hatte er keine Probleme gehabt, den Aufschlag von Riley Opelka zu entschärfen und war am Ende der bessere Return-Spieler und vor allen Dingen der solidere Spieler. Ich habe damit gerechnet, also das war so ein Spiel, wo ich vorher gedacht hatte, ja, das kann Riley Opelka sehr gut gewinnen. Goffin gewinnt in 4 Sätzen. Gute Leistung von ihm, jetzt gegen Lloyd Harris.
Ja, ich hatte es Opelka auch zugetraut. Wir müssen natürlich sagen, Opelka musste verletzt aufgeben in Cincinnati. Und da sah er wirklich ein bisschen mitgenommen aus, hatte trotz Führung sogar aufgeben müssen. Ich denke, das spielt da ist schon ein Faktor. Opelka wirkt immer ganz nah daran, doch irgendwo mal einen Durchbruch auf großer Bühne zu bekommen. Hier stand ihm Goffin im Weg und Goffin, ja, ist jetzt natürlich auch wieder einer der Kandidaten auf ein Viertel oder für ein Viertelfinale gegen Novak Djokovic.
Filip Krajinovic könnte in der dritten Runde auf David Goffin warten, wenn er jetzt an Lloyd Harris vorbeikommt. Filip Krajinovic hat die erste Runde gegen Michael Humer gewonnen. In 3 Sätzen trifft auf Marcus Giron, der in 5 Sätzen gegen Mark Polmans aus Australien gewonnen hat. Denis Shapovalov hatte Probleme gegen Sebastian Korda. In 4 Sätzen hat er gewonnen. 6-4, 4-6, 6-3, 6-2. Trifft jetzt auf Sun Wukwon. Der hat in 4 Sätzen Tyson Kwiatkowski besiegt. Shapovalov gegen Kwon. Kwon hat in den letzten Monaten sehr gutes Tennis gespielt. Ist auch ein Spiel, auf das ich mich freuen.
Ja, und Shapovalov hat natürlich auch die Hoffnung, endlich mal ein richtig großes Grand Slam Resultat hinzulegen, hat aber schon eine ordentlich schwere Auslosung aus Kwon angesprochen. Danach dann vermutlich Taylor Fritz, dann konnte eben Goffin oder Krajinovic von unten kommen. Also das ist kein leichter Weg, wenn er ihn denn beschreiten möchte.
Und im Viertelfinale Struff.
Ja.
Shapovalov gegen Sun Wukwon, jetzt in der zweiten Runde. Taylor Fritz hat gestern gegen Dominik Köpfer gewonnen. Ersten Satz gewann Dominik Köpfer und war wirklich stark in diesem ersten Satz. Dann hat er sich im zweiten Satz ein bisschen rausbringen lassen von einer Entscheidung, wo es eine Time Violation gab. Und da hat er sich 3 oder 4 Spiele königlich drüber aufgeregt, Köpfer. Hat den zweiten Satz verloren mit 6-3 und dann kam er nicht wieder rein. Dann hatte Taylor Fritz sein Tempo gefunden und seine Schlaghärte dann auch gefunden. 6-3, 6-2, 6-4 heißt es am Ende für Taylor Fritz. Und er trifft jetzt auf Gilles Simon, der mit Mohamed Sabwat keine Probleme hatte. Haben wir noch Stefanos Tsitsipas, den können wir noch erwähnen. Der hat gegen Albert Ramos Vinolas mit 6-2, 6-1, 6-1 gewonnen. Trifft jetzt auf Maxim Cressy, der schnelle Plätze liebt, über alles liebt. Hat letztes Jahr in Eckenthal auf Teppich hat er gewonnen und hat hinterher gesagt, ja, ich will nirgendwo anders spielen. Hat in 4 Sätzen gegen Jozef Kovalik gewonnen, sein erstes Grand Slam Hauptfeld, also sein erster Grand Slam Hauptfeldsieg. Tsitsipas gegen Maxim Cressy, werde ich mir auch anschauen.
Ja, aber wir können, denke ich, erwarten, natürlich, dass Tsitsipas da durchgehen wird. Also das war der Auftakt von Tsitsipas, den wir erwartet hatten. Und er ist, wie gesagt, im zweiten Viertel der Favorit auf den Einzug ins Halbfinale.
Denis Novak können wir noch erwähnen, der hat gestern in 5 Sätzen in einem schrägen Match gegen Alejandro Davidovic Fokina aus Spanien verloren. Davidovic Fokina trifft jetzt auf Hubert Hurkacz, der in 3 Sätzen ja gegen Peter Gojovcic gewonnen hatte. Heute geht es weiter, auch bei den Herren. Dominic Thiem wird heute seinen ersten Auftritt haben gegen Jaume Munar und Marin Cilic wird unter anderem gegen Dennis Cutler spielen. Milos Raonic spielt gegen Leonardo Meyer in seiner ersten Runde. Alexis Minon hat seinen ersten Auftritt gegen Andrei Martin. Und dann werden wir morgen darüber sprechen, wie auch zum Beispiel Grigor Dimitrov gegen Tommy Paul gespielt hat und Andrei Rublev gegen Jeremy Chardy. Matteo Berrettini ist morgen auch dabei. Das wird morgen unser Thema sein bei Chip and Charge und dem Breakfast at Flushing. Morgen werde ich das allerdings nicht mit Philipp machen. Morgen wird Lukas Zara an meiner Seite sein, der beim Standard jetzt arbeitet und mit mir über die österreichischen Spieler und Spielerinnen dann sprechen wird. Das war die erste Ausgabe von unserem Breakfast at Flushing Daily hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, das gefällt euch. Wenn es euch gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Heute ab 17 Uhr sind wir wieder auf Twitter, Facebook und Instagram für euch verfügbar. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.